Und damit moin moin und herzlich willkommen bei Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast in diesem Podcast und zwar Christian Stöcker. Grüß dich.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Christian, du bist Professor für digitale Kommunikation an der HAW Hamburg und außerdem bist du bekannt als Autor und Kolumnist für Spiegel Online, wo du ganz viel Themen rund um Wissenschaft, Energiewende und Digitales beackerst.
Steigen wir gleich mal mit ein paar ganz tollen Zahlen ein, die nämlich die Elektrifizierung und die Dynamik so weltweit mal veranschaulichen. Du hast es in einem Spiegel Online-Artikel vor kurzem mal ganz toll aufgelistet. Nimm uns da mal bitte mit, erzähl uns das mal.
Eigentlich muss man nur eine wissen, finde ich. Eine, die man sich ganz leicht merken kann. Und zwar können alle Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer einmal kurz raten, wie viel Prozent der zugebauten Kapazität für Stromerzeugung im Jahr 2024 war erneuerbar, weltweit, rund um den Globus. Wie viel Prozent der zugebauten Kapazität war erneuerbar? Richtige Antwort ist, im Jahr 2022 waren es schon 83%. Im Jahr 2023 waren es 86% und im Jahr 2024 waren 92,5% der weltweit zugebauten Kapazität, also Gigawatt, erneuerbar. Ja, also oder ganz kurz, es wird fast nichts mehr gebaut außer Sonne und Wind, weil es einfach am billigsten ist. Das ist so, wenn man sich die Debatte in Deutschland anhört, hat man das Gefühl, die findet auf einem völlig anderen Planeten statt, weil wir immer noch davon reden, wir würden einen Alleingang in der Energiewende haben oder so. Das ist, könnte falscher nicht sein. Es gibt im Moment eine globale Energierevolution, so muss man es eigentlich sagen. Und ich muss sagen, da jetzt mit einzelnen Terawatt-Zahlen für Wind und Sonne und so weiter zu operieren, finde ich gar nicht so zielführend, weil das kann man sich eh nicht merken. Entscheidend ist, es wird fast nichts anderes mehr gebaut und es wird im Moment mehr gebaut als je zuvor. Und das gilt nicht nur für China, wo natürlich ungefähr 60% dieses Ausbau findet in China statt. Aber das gilt auch für alle anderen Regionen der Welt, außer die Petrostaaten. Also in sowohl Emerging Markets als auch Mature Markets, also so wie bei uns, als auch natürlich in China. Überall sind das Exponentialkurven, also es wird immer schneller, das Wachstum. Nur in den Petrostaaten gibt es auch Wachstum, aber das Wachstum flacht ab. Also die Leute, die gerne weiter Öl und Gas verkaufen wollen, haben selber noch nicht angefangen, in gleichem Tempo erneuerbare auszubauen wie der Rest der Welt.
Genau darüber reden wir, über dieses Abflachen dieser Kurve. Vielleicht noch eine zusätzliche Zahl, liebes Publikum, weil ja hier viel über E-Autos in diesem Podcast gesprochen wird. Das jährliche Wachstum im letzten Jahr E-Autos alleine war weltweit bei 25%. Weil ja ganz viele Leute sagen, no, E-Autos, das Ding ist durch, da wird gar nicht so viel gekauft, jetzt kommen wieder die Verbrenner.
Das ist eine ganz wichtige Info, die man, glaube ich, auch haben muss, dass der Markt für Verbrennungsmotoren schon seit 2017 schrumpft und der Markt für Elektromobilität, da sind auch Hybride dabei, der wächst halt exponentiell. Also immer schneller. Und das ist auch immer noch so. Also dieses ganze Märchen von Einbruch der Elektromobilität und so weiter, das stimmt in den USA, was sehr viel mit Trump zu tun hat natürlich und mit den Republikanern. Und bei uns hat es vorübergehend gestimmt, als man irgendwie von Dezember auf Januar plötzlich die Förderung gekürzt hat. Aber mittlerweile sind wir auch wieder bei 18% Marktanteil und steigend. Also auch in Deutschland wachsen Elektroautos im Moment relativ kräftig. Und ich glaube, also viele unter euren Hörerinnen und Hörern sind wahrscheinlich selbst E-Autofahrerinnen und Fahrer und wissen, dass das einfach auch die besseren Autos sind.
Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich habe so einen Corona-Moment gehabt vor ein paar Monaten. Wir unterschätzen dieses Wachstum trotzdem komplett. Du hast gerade gesagt, die Kurven flachen vorübergehend in Deutschland so ein bisschen ab für Wärmepumpen, für E-Autos, für Windkraft und PV, wobei PV, glaube ich, noch am besten läuft. Haben wir das alle wirklich verstanden, was hier abläuft?
Nee, also mein Eindruck ist tatsächlich der, wenn man die Leute fragt nach diesem, wie viel Prozent war erneuerbar letztes Jahr und dann hinterher fragt, wie viele von euch hatten das richtig, kriegt man vielleicht 5 erhobene Hände von 200, 300 Leuten. Also selbst die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, intensiv beschäftigen und ein hohes Interesse daran haben, wissen das einfach nicht, dass das gerade passiert. Was echt mit Medienversagen zu tun hat, aus meiner Sicht. Weil das ist jetzt nicht irgendwie, das sind ja jetzt nicht irgendwie ausgedachte Zahlen von Greenpeace oder so, ja, sondern das ist einfach, das sind die Fakten. Und die erreichen die deutsche Öffentlichkeit im Moment so gut wie gar nicht. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, steht dann, jede zweite Woche schreibe ich eine Kolumne, in der drin steht, Leute, es ist alles ganz anders, als ihr denkt. Und natürlich lesen gerade den Spiegel auch viele andere Journalistinnen und Journalisten und da so ein paar Dinge sickern dann irgendwann durch. Also vielleicht kommen wir noch zum Thema Batteriegroßspeicher. Ja. Aber es ist schon sehr zäh und ich finde es auch sehr eindrucksvoll, wie effektiv diese Gegenkommunikation ist. Ja. Also in Deutschland glauben die Leute auch immer noch, der Strom würde billiger, wenn wir Atomkraftwerke bauen würden. Ja. Was natürlich das Gegenteil wäre richtig. Aber sehr, sehr hartnäckige Mythen werden da sehr, sehr intensiv bespielt von einem, insbesondere einem großen deutschen Medienhaus, auf das wir vielleicht ja auch noch kommen.
Du hast auch mal eine Folie gezeigt, wo es um Experten ginge, die auch ein bisschen zu pessimistisch eigentlich waren, was so diese Entwicklung bei PV, E-Fahrzeugen und auch Batteriespeichern angeht. Kannst du das nochmal darstellen?
Absolut, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also einmal, ich bin ja Psychologe bei Training so und deswegen sehr beschäftigt immer mit den kognitiven Verzerrungen, die so eine Rolle spielen bei dem, was wir so an Fehlwahrnehmungen haben. Und es gibt wirklich das psychologische und verhaltensökonomische Konzept des Exponential Growth Bias. Wir sind sehr schlecht darin, Exponentialkurven weiterzudenken. Der Exponential Growth Bias betrifft auch die Fachorganisation. Also ganz weit vorne ist da die IEA, die Internationale Energieagentur. Die finde ich, die ist sehr gut darin, irgendwie aktuelle Zahlen aufzubereiten, zu sammeln und zu referieren. Sie ist aber wirklich sensationell schlecht darin, Prognosen zu machen. Der Photovoltaikanteil an der Stromerzeugung wächst eben einfach exponentiell. Die Kurve wird immer steiler. Ne? Wir kennen ja diese Kurven alle aus der Pandemie. So, die Kurve wird immer steiler. Und die IEA macht jedes Jahr wieder eine Prognose, die sagt so, und jetzt hört's auf. Jetzt klappt diese Kurve nach rechts ab und jetzt geht's linear so weiter. Jedes Jahr wieder. Und jedes Jahr wieder wird diese jetzt hört's auf, Prognose absolut ungebremst durchschlagen von dieser immer weiter wachsenden Exponentialkurve. Und so ähnliche Abbildungen gibt's auch für Elektromobilität und auch für Batteriespeicher. Auch da setzen die Fachleute immer wieder lineare Trends ein für die Prognose, während sie es mit exponentiellen Trends zu tun haben. Und diese linearen Trends sind auch immer so, die werden immer flacher, so. Und die Exponentialkurve wird aber halt immer steiler. Das ist ihr Wesen. Also wir haben es mit einem flächendeckenden Versagen auch bei den jeweiligen Fachorganisationen bei den Prognosen zu tun. Bei der IEA muss man sagen, dazu ist die noch so ein bisschen, die hatte eine starke Liebe zur Atomkraft. Und als sie Anfang des Jahres behauptet hat, es gäbe eine Renaissance der Atomkraft, haben das also weite Teile der deutschen Medienlandschaft begeistert aufgegriffen und geglaubt. Aber es ist halt, wenn man sich die realen Zahlen anguckt, es ist im letzten Jahr, in diesem Jahr ungefähr 10-mal so viel Geld, ein bisschen mehr als 10-mal so viel Geld in Erneuerbare investiert worden wie in Atomkraft weltweit. Und 6-mal so viel in Speicher und Netze wie in Atomkraft. Also das Geld geht ganz woanders hin.
Gibt es denn irgendwelche Länder, wo so die Akzeptanz für diese Transformation besonders hoch ist?
Also mein Lieblingsbeispiel ist Pakistan. Pakistan hat ein Stromnetz, das überwiegend aus Kohlekraft oder fast nur aus Kohlekraftwerken besteht, die ziemlich alt sind, sehr marode, schlechtes Stromnetz. Gibt es oft Stromausfälle, der Strom ist ziemlich teuer. Luft ist natürlich auch ziemlich schlecht, kommt dazu. Wenn in Pakistan jetzt der Strom ausfällt, ist das gerade, wenn es in den heißen Jahreszeiten unter Umständen lebensbedrohlich, weil es da jetzt mittlerweile Klimakrise sei Dank manchmal 45 Grad mehrere Tage am Stück hat. Deswegen wurden nach Pakistan allein im Jahr 2024 17 Gigawatt Solarmodule importiert aus China. Ganz viele von denen sehen die Stromversorger selber gar nicht sozusagen am Netz hängen. Also die werden nicht speisen, nicht ein oder so. Die sind alle off-grid sozusagen. Aber es gibt eben in Pakistan Bauern, die ihre Brunnenpumpen mit Photovoltaik betreiben und alle möglichen anderen landwirtschaftlichen Anwendungen. Nur eben ganz viele Leute, die haben halt einen Speicher an der Wand und Photovoltaik auf dem Dach. Und damit können sie die Klimaanlage dann auch betreiben, wenn der Strom ausfällt. Und das ist eine absolute Grassroots-Bewegung. Das sind Privatleute und kleine Unternehmen. Also ich zeige mal so eine Photovoltaik-Tankstelle. Ja, die Tankstelle, das komplette Dach der Tankstelle ist mit Photovoltaik bedeckt. Das ist eine rein marktwirtschaftlich, ohne jede Subvention oder Regierungsintervention getriebene Entwicklung. Ich sage immer, insbesondere Photovoltaik ist wie Wasser. Ja, das ist, wenn da irgendwelche Risse im herkömmlichen Energiesystem sind, dann fließt da jetzt Photovoltaik rein. Und macht diese Löcher alle zu. Das in Afrika ist das Gleiche. Der Import chinesischer Solarmodule nach Afrika ist von Mitte 24 bis Mitte 25 um 60% gewachsen. Und in, egal, ob das jetzt Ghana ist oder Senegal oder also in ganz Subsahara-Afrika, überall importieren die Leute wie irre Photovoltaikmodule. Da gibt's ganz viele Leute, die eh noch gar keine geregelte Stromversorgung haben. Ja, 600 Millionen Leute in Afrika haben keine geregelte Stromversorgung. Ich glaube, für weite Teile, insbesondere der Schwellenländer, wird das Modell 1, 2 Solarmodule auf dem Dach, Speicher an der Wand, Elektroroller vor der Tür. Es gibt mittlerweile fast 80 Millionen 2- und 3 Räder, die elektrisch betrieben werden auf der Erde. Das ist auch sowas, was in Deutschland gerne ausgeblendet wird. Ist das Modell der Zukunft. Ja, die machen sich einfach komplett unabhängig. Die werden das fossile System in weiten Teilen Afrikas und sicher auch Teilen Asiens einfach leapfroggen, so wie sie das mit dem stationären Desktop-Internet auch schon getan haben. Ja, die sind auch alle direkt aufs mobile Internet umgestiegen. Also das ist eine Entwicklung, die, glaube ich, sehr, sehr, sehr dominant ist und wahnsinnig schnell geht im Augenblick, einfach weil die Preise so enorm niedrig sind.
Jetzt kommt Werbung.
Du hast eine eigene PV-Anlage, aber deine Autarkierate liegt trotzdem nur bei 30%. Du nutzt schon dynamische Stromtarife, aber ein einschlägiger Einspareffekt, der lässt irgendwie auf sich warten. Dann mach jetzt deine Steckdose zur Spardose. Egal was deine Ausgangssituation ist, mit dem neuen Plug-and-Play Batteriespeicher von einfachspeichern.de mit 10 Kilowattstunden Kapazität, da machst du dich jetzt endlich maximal unabhängig vom Stromnetz.
Und das Ganze geht komplett ohne Elektriker und ganz ohne Aufwand. Einfach in eine handelsübliche Steckdose einstecken und schon speichert der Akku den überschüssigen Strom deiner PV-Dachanlage vom Tag für den Abend. Oder der Speicher lädt sich in Zeiten von negativen bzw. niedrigen Strompreisen auf und stellt dir den Strom bereit, wenn du ihn am dringendsten brauchst.
Und wenn sich der Speicher nach nur wenigen Jahren amortisiert hat, dann erzielt er praktisch Jahr für Jahr Gewinne. Ein typischer Mehrpersonenhaushalt mit einer 10 Kilowatt Peak PV-Dachanlage, Wärmepumpe und entsprechendem Verbrauch, der zeigt, der Speicher amortisiert sich nach nur rund 6,5 Jahren.
Im Menü gibt's 3 Modi, wie du effektiv sparen kannst. Szenario 1, der klassische PV-Überschuss. Da lädt die Batterie bei überschüssiger Solarproduktion und entlädt dann, wenn kein PV-Strom da ist. Szenario 2, das Auto-Trading. Da lädt das System automatisch bei niedrigen Strompreisen und entlädt bei hohen Preisen. Und Szenario 3 ist dann die manuelle Steuerung von Lade- und Entladeleistung.
Also zusammengefasst, mit dem neuen Batteriespeicher von einfachspeichern.de, da erlebst du, wie einfach Energieunabhängigkeit sein kann. Übrigens, der Speicher ist natürlich echte Ingenieurskunst aus Deutschland mit ästhetischem Design im Möbelstil. Also schaut euch das gerne mal an und erfahrt mehr auf www.einfachspeichern.de. Kommen wir mal an dieser Stelle wieder zurück nach Deutschland. Ist ja ein wahnsinnig hoher Kontrast, dass wir in Deutschland manchmal so das Gefühl haben, ob sich das wirklich durchsetzt mit der Elektromobilität, mit der Energiewende. Wir haben auf jeden Fall eine sehr abwartende Haltung hier, die ist sehr populär. Was ist deine Meinung? Warum ist das so? Manchmal habe ich das Gefühl, diese Kritikerhaltung, die gefällt uns auch so ein bisschen. Also vielleicht haben wir Generationenproblem, keine Ahnung. Jedenfalls kommen wir hier nicht so richtig in die Pötte. Die allgemeine Stimmung generell ist nicht nur positiv, kann man glaube ich so sagen. Warum ist das so?
Einmal muss man sagen, wir haben wirklich wirtschaftliche Probleme in diesem Land im Augenblick. Dieses Problem ist natürlich besonders ausgeprägt bei der deutschen Automobilindustrie und das beantwortet ein bisschen deine Frage. Also Deutschland ist eben Autoland und Autoland heißt bis jetzt Verbrennerland. Die deutschen Autobauer können eben sehr, sehr gut Verbrennungsmotoren bauen. Das haben sie 120 Jahre lang geübt und möchten sich sehr ungern davon verabschieden. Es gibt Zuliefererbetriebe, die können nichts anderes als Bauteile für Verbrennungsmotoren herstellen. Wenn die nicht mehr gebraucht werden, dann werden auch diese Zulieferer und ihre Mitarbeiter erstmal nicht mehr gebraucht. Also das sind Probleme, die natürlich dazu führen, dass sich die Kommunikation über dieses Thema in Deutschland auch anders darstellt. Dann haben wir einen Konzern namens VW, ja, an dem ein deutsches Bundesland beteiligt ist und so, ne? Also die Autoindustrie und gleichzeitig auch die Energiebranche, Stichwort RWE. Weiß Gott, wie viele Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind Anteilseigner von RWE und für die werden eigene Aktionärsversammlungen abgehalten und so weiter. Ja, und wenn RWE sagt, wir müssen weiter Kohle verbrennen, dann finden das alle gut. So. Also das ist, glaube ich, ein Faktor. Dann haben wir in Deutschland eine Wirtschaft, die sich sehr stark von Gas abhängig gemacht hat. Ja, das ist die chemische Industrie, die im Moment massiv dafür lobbyiert, den ETS oder lobbyiert hat mit mittelgroßem Erfolg, den ETS 2 zu verschieben, weil dann für sie das Gas noch teurer wird, die uns natürlich maßgeblich die Abhängigkeit von Russland eingebracht hat. Und natürlich haben wir lauter Kommunen, deren Energieversorger jeweils Gasnetze, lokale Gasnetze betreiben. Und die auch wissen, wenn die Leute sich jetzt Wärmepumpen einbauen, dann bricht uns hier das Geschäft weg. Und wir müssen unsere Gasnetze als Stranded Assets abschreiben. Und noch ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich Öffentlichkeit. Also wir haben eben in Deutschland den Springer Verlag, der die Bild-Zeitung und die Welt betreibt und ein paar andere Zeitungen. Und bis letztes Jahr oder bis Anfang diesen Jahres zu 35% KKR gehört hat, einem der größten Fossilinvestoren im Private Equity Bereich. Und das brauche ich jetzt niemandem, der diesen Podcast hört, zu erzählen, auf brutalste Weise für die Gasheizung lobbyiert hat letztes Jahr und auch weiterhin auf brutalste Weise Anti-E-Auto-Propaganda verbreitet. Meine Lieblingsgeschichte ist die mit dem, alle kennen die Geschichte mit dem Frachter, der in der Nordsee gebrannt hat, wo es hieß, das war ein Elektroauto, das dieses, den Brand auf diesem Schiff ausgelöst hat. Mittlerweile ist völlig klar, die Untersuchung ist abgeschlossen. Der Brand ist ausgebrochen auf einem Deck, wo kein einziges Elektroauto stand, sondern nur Autos, die mit brennbaren Flüssigkeiten gefüllt sind. Das ist ja so bei Verbrennern. Und dann hat da halt was angefangen zu brennen. Aber dass die Elektroautos mit diesem Brand nichts zu tun hatten, das hat die deutsche Öffentlichkeit nicht erreicht. Aber Autofrachter voller Elektroautos brennt in der Nordsee, das hat die Bild-Zeitung tagelang gefeiert.
Du hast es gerade schon angesprochen, du versuchst ja auch in deinen Vorträgen und in deinen Artikeln und so weiter ja auch immer ganz viele von diesen Energiewende-Mythen zu demaskieren. Hast du denn da irgendwie einen Lieblingsmythos, der irgendwie besonders grotesk ist oder sich auch irgendwie sehr, sehr hartnäckig hält vielleicht?
Ich habe sogar eine ganze Reihe. Also ich mach mal ganz so im Schnellvorlauf, ja. Wärmepumpen funktionieren nicht bei kalten Temperaturen, ja. 60% der Haushalte in Norwegen heizen mit Wärmepumpen. E-Autos brennen dauernd, ja. Verbrenner brennen je nach Studie 6 bis 25 Mal so häufig wie E-Autos. Ganz beliebt, auch in letzter Zeit höre ich ganz oft, ja, aber was ist denn mit dem Rohstoffabbau für die ganzen Batterien und so? Und da zitiere ich mal Jan Hegenberg, der sehr gut darin ist, solche Zahlen aufzubereiten. Wenn man die Leute fragt, wer schätzt mal, wie viel Prozent des Metallabbaus weltweit ist Lithium? Richtige Antwort ist 0,005%. Ja, aber über die um Größenordnungen größeren Mengen von Aluminium oder Eisenerz oder was auch immer, die wir für unsere herkömmlichen PKW permanent ausbuddeln, über die möchte nie jemand sprechen, aber über das Lithium möchten immer alle sprechen. Also es gibt einen bunten Strauß. Man kann im Zweifelsfall, mittlerweile würde ich sagen, davon ausgehen, wenn jemand etwas sagt, das dafür spricht, dass das mit der Elektromobilität und den Erneuerbaren nicht funktionieren kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einen von einer Agentur ausgedachten Talking Point der fossilen strategischen Kommunikationsbranche zitiert, relativ hoch. Ja, die haben da hart dran gearbeitet, all diese Geschichten in den Markt zu drücken und es gibt sehr viele freiwillige Desinformationsverbreiter in Deutschland, die auch munter weitererzählen.
Mein Lieblingsthema ist ehrlich gesagt immer noch das Kobalt. Wie viele Leute regen sich bitte über dieses Kobalt in E-Autos auf, wenn sie gleichzeitig irgendwie einen Staubsauger haben, einen Rasenmäher, der elektrisch funktioniert, ein Smartphone, irgendwie ein Laptop oder sowas. Da ist das Kobalt offensichtlich dann gar nicht so schlimm. Aber beim E-Auto, was längst mit Lithium-Eisenphosphat irgendwie fährt, naja, das ist dann ganz, ganz schwierig. Beziehungsweise wollen sie gar nicht wissen, dass da vielleicht jetzt aktuell kein Kobalt drin ist. Das ist tatsächlich was ganz anderes.
Also das ist halt so ein psychologisches Phänomen, ne? Wir wissen halt, es gibt den Confirmation Bias und die kognitive Dissonanzreduktion und Leute, die eigentlich eh ihren Verbrenner lieben oder nichts ändern wollen oder einfach nur die Bildzeitung lesen, die möchten eben gerne Informationen haben, die zu ihrem Weltbild passen. Und jede Information, die zu ihrem Weltbild passt, wird dankbar aufgenommen, weitererzählt. Und jede, die diesem Weltbild widerspricht, das haben auch alle, die sich über dieses Thema mal mit Diesel-Dieter unterhalten haben, schon erlebt, wird eben wütend abgewehrt. Und das ist ein psychologischer Grundmechanismus, den wir in Deutschland sehr ausgeprägt erleben im Moment, glaube ich.
Dann wollen wir gleich mal über dein Buch sprechen. Und zwar heißt das Männer, die die Welt verbrennen. Da gehen wir nochmal ins Detail. Und dann sprechen wir vielleicht auch nochmal über, ja, die Technologie-Schmiede China, was da alles gerade so geht, aber vielleicht de facto gar nicht so toll ist. Hand aufs Herz, Christian. Die Elektrifizierung von ganz Deutschland, also sozusagen fossilfrei, Ist das aus deiner Sicht zu machen? So Leute wie Volker Quaschning sagen ja seit vielen Jahren schon, klar geht das. Es ist überhaupt gar kein Problem, wenn wir es einfach mal durchziehen. Und Leute wie Hans-Werner Sinn, die sagen, macht das ruhig, ihr werdet damit auf die Schnauze fallen. Das wird am Ende nicht funktionieren. Welches Team bist du?
Hans-Werner Sinn, ja, ist wirklich jemand, der mir richtig, sag ich mal ganz offen, richtig auf die Nerven geht mittlerweile. Weil der redet immer zu von Dingen, von denen er wirklich nichts versteht. Also er hat sich wirklich, glaube ich, eigentlich aus meiner Sicht final diskreditiert, indem er irgendwann mit einem schon sehr, sehr greisen Kollegen aus der Motorenforschung gemeinsam eine Studie publiziert hat, in der er vorgerechnet hat, dass angeblich Verbrenner besser fürs Klima sind als Elektroautos. Und diese Studie hat dann die gesamte Fachwelt komplett in der Luft zerrissen. Aber Hans-Werner Sinn ist halt auch Ökonom und kein Motorenforscher. Und mittlerweile ist er eigentlich nur noch in Lobbyist in Retrotechnik, glaube ich, und sonst nichts mehr. Also wir sind im Moment bei ungefähr 60-62% erneuerbarer Anteil am Stromsystem. Die Leute, mit denen ich so rede, die sich auskennen mit dem Stromsystem, sagen, also bis 80% ist das, geht das auch erstmal jetzt relativ problemlos weiter. Natürlich ist es gibt real ein paar Wochen im Jahr, in denen Wind und Sonne nicht reichen. Wir brauchen wahrscheinlich tatsächlich diese wasserstofffähigen Gaskraftwerke, mit denen man dann halt diese 2-3 Wochen im Jahr zur Not überbrücken kann. Wir haben aber eben auch noch einen europäischen Strommarkt. Und auch wenn bei uns die Sonne nicht scheint, scheint es vielleicht in Spanien und so weiter. Es wird ja in Deutschland immer so getan, als ob das mit allem anderen Handeln ist super, aber mit Strom handeln ist wirklich, das ist, der führt das Land in den Untergang. Das finde ich mal ganz irre. Ja. Alle haben irgendwie Smartphones aus China und Turnschuhe aus Thailand und Jeans aus Bangladesch, aber wenn der Strom aus Frankreich kommt, was im Moment passiert, ist, es gibt einen unglaublichen Boom bei Batteriespeichern. Dazu sage ich gleich gerne nochmal was mehr im Detail. Und mittlerweile wissen wir ja, dass Katharina Reiche jetzt nicht 20 Gigawatt Gaskraftwerke bauen darf, weil die EU wenig überraschend gesagt hat, nee, das machen wir nicht, sondern es werden halt 8 Gigawatt Gaskraftwerke gebaut und die müssen jetzt auch H2 ready gebaut werden, also so, dass sie dann auch Wasserstoff verbrennen können. Und 2 Gigawatt werden technologieoffen jetzt dann diesmal wirklich ausgeschrieben. Das heißt, das werden im Endeffekt wahrscheinlich auch Batterien werden. Und wenn wir das alles haben, plus bidirektionales Laden mit E-Autos, dann werden wir sehr, 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 sehr weit gekommen sein bei der Defossilisierung unseres Stromsystems. Dann muss das natürlich schneller wachsen, als Frau Reiche das gerne glauben möchte im Augenblick. Weil wenn wir natürlich tatsächlich, also das ist vielleicht vielen noch nicht klar, aber es werden in Deutschland mittlerweile mehr Wärmepumpen eingebaut als Gasheizungen. Ja. Die Kurven haben sich jetzt geschnitten. Die Gasheizung hat im Jahr 23 nochmal so einen Buckel nach oben erlebt und seitdem geht's bergab. Und die Wärmepumpe, für die geht's nur noch bergauf, weil die Leute eben nicht blöd sind. Und wenn der ETS 2 kommt, werden ganz viele ziemlich hart aufschlagen und feststellen, dass es nicht so eine tolle Idee war, sich noch schnell eine Fossilheizung einzubauen. Und natürlich wird auch in Deutschland die Elektromobilität weiter wachsen. Die Elektroautos werden immer noch besser, die Reichweiten werden besser und es macht einfach mehr Spaß, ein Elektroauto zu fahren. Ja, das wissen alle, die es mal ausprobiert haben. Mein Lieblingsmythos ist, erneuerbare Energien machen den Strom teuer. Und das ist einfach Quatsch. Erneuerbare Energien machen den Strom billig. Deswegen bauen 92,5% der neuen Kapazität erneuerbar. Das ist billiger Strom. Was macht den Strom teuer in Deutschland? Hohe Netzentgelte. Warum sind die hoch? Weil wir seit 2009 nur 19% des geplanten Netzausbaus realisiert haben. Ja, also in 16 Jahren Merkel wurde halt nicht das gemacht, was man sich vorgenommen hatte. Und wegen Merit Order, weil Gaskraftwerke die teuersten Kraftwerke am Netz sind und jedes Mal, wenn ein Gaskraftwerk läuft, dann ist der Strom so teuer wie der Strom aus Gas und Strom aus Gas ist teuer. In dem Moment, in dem wir diese beiden Faktoren in den Griff kriegen, werden auch die Strompreise in Deutschland sinken. Und das wird jetzt sehr viel schneller gehen, denn da haben wir jetzt wieder eine von diesen Wachstumskurven, als alle bislang angenommen haben. Im Jahr 2024 gab es ein Bericht des Wirtschaftsministeriums unter Robert Habeck, in dem stand drin, dass sie bis zum Jahr 2037 24 Gigawatt Speicherkapazität für Großspeicher, die ans Netz angeschlossen sind, also Batterien, die ans Stromnetz angeschlossen sind, erwarten. 24 Gigawatt bis 2037. Wir haben jetzt Anschlussbegehren in der Größenordnung von 500 Gigawatt. Ja, also das ist um den Faktor 20 mehr als das, was Habecks Ministerium für 37 angenommen hat. Die werden nicht alle gebaut, weil da gibt es welche, die fragen mehrere Standorte an oder kriegen die Finanzierung nicht zustande und so. Aber es sind auch schon 75 Gigawatt Großspeicher genehmigt. Und auch, und einige davon sind auch schon angeschlossen mittlerweile. Und jetzt kommt was dazu. Letzte Woche ist was passiert, was ganz viele Leute gar nicht mitbekommen haben. Nämlich abends um 9:30 im Bundestag ist ein absolut revolutionäres Energiewirtschaftsgesetz beschlossen worden, bei dem ich so ein bisschen den Verdacht habe, dass Katharina Reiche das gar nicht mitbekommen hat. Weil ich glaube, Nina Scheer von der SPD war da maßgeblich diejenige, die da in den letzten zwei Wochen den Gesetzentwurf massiv der Realität angepasst hat. Und in diesem Gesetzentwurf steht unter anderem drin, erstens, dass bidirektionales Laden in Deutschland jetzt möglich wird und zweitens, dass Großspeicher im Außenbereich baurechtlich privilegiert werden. Und es gibt im Moment wahnsinnig viele Leute, die diese Dinge bauen wollen auf eigene Rechnung. Und das wird jetzt einfacher, weil im Moment gibt es einen wahnsinnigen Genehmigungsstau. Also wir werden bald ein Stromsystem haben, in dem große Batteriespeicher eine ganz zentrale Rolle spielen. Das führt dann dazu, dass die Stromspeisspitzen flacher werden. Und das führt auch dazu, dass wir viel weniger Kupfer vergraben müssen. Also es wird halt einfach weniger Netz gebraucht, wenn man den Strom an Ort und Stelle speichern kann. Und es wird dazu führen, dass die Netzentgelte sinken, sagt Leon Hirt in einer Studie zu diesem Thema. Wenn man diese Speicher netzdienlich fährt, dann werden auch die Redispatch-Bedarfe sinken und damit die Netzentgelte sinken. Also das ist der Weg, den wir jetzt gehen können und müssen, um unsere Strompreise zu senken. Deswegen, ich bin da im Moment, und ich rede viel mit Leuten, die sich wesentlich besser auskennen als ich, verhalten optimistisch. Und man sieht eigentlich auch ganz gut, dass auch Katharina Reiche, nachdem sie jetzt wirklich versucht hat, mit allen Mitteln Gaskraftwerke zu bauen und die Wärmepumpe zu bekämpfen und so weiter, jetzt langsam doch irgendwie am Ende die gleiche Energiepolitik machen muss, die Robert Habeck gemacht hätte, wenn er jetzt Wirtschaftsminister wäre. Ja, weil die normative Kraft des Faktischen ihr da einfach ins Lenkrad greift. Und die deutsche Industrie auch sagt, Entschuldigung, wir möchten aber gerne billigen Strom und nicht weiterhin deine Freunde aus dem Gasgeschäft alimentieren.
Dann reden wir aber an dieser Stelle doch mal über China. Wir haben natürlich in diesem Podcast, wir sind ja ein Batterie-Podcast, natürlich sehr viel darüber geredet, wie Zellen dort produziert werden, welche tollen technischen Innovationen es da gibt. Stichwort Blade Battery von BYD zum Beispiel oder irgendwelche Megawatt-Systeme, die ein ganz schnelles Laden irgendwie ermöglicht. Christian, jetzt mal ganz grundsätzlich. Wir haben hier so ein bisschen das Gefühl, in China ist alles besser. Da fahren alle E-Auto, da ist die Elektrifizierung schon vorangeschritten, die bauen ganz riesige Batterieparks, Großspeicher, Windparks, PV-Anlagen. Und trotzdem muss ich dich fragen, stimmt das eigentlich wirklich? Ist China, was das angeht, einfach viele Schritte voraus oder wird das auch immer nur so gesagt?
In China sind in den letzten 18 Monaten die Emissionen, die Gesamtemissionen, tatsächlich nicht mehr gestiegen, sondern flach oder sogar leicht sinkend. China ist der größte CO2-Emittent des Planeten Erde. Ja, das ist, da gibt's kein Vertun. Also die sind im Moment wirklich auch noch sehr, sehr massiv Teil des Problems. Aber sie sind eben auch größter Treiber der Lösung. Das muss man sagen. Und da gibt's auch keine zwei Meinungen. Also ich glaube, es ist irgendwie 90% der aller Vorläuferprodukte für Photovoltaik kommen aus China. Ja, Polysilizium wird da halt auch hergestellt. Also die haben im Prinzip strategisch die gesamte Wertschöpfungskette für erneuerbare Energien bei sich im Land so massiv ausgebaut, dass da auch keiner anderer mehr mitkommt. Und dieser gigantische Preisverfall für Photovoltaik, auch für Windstrom und natürlich auch für Batterien, da ist er ja noch krasser, ja, das ist alles China. Und wir müssen sagen, wir haben in Deutschland, wir haben es angeschubst. Ne? Also diese Exponentialfunktionen, die da immer noch laufen, die sind eine direkte Folge, sage ich auch mal sehr gerne, eine direkte Folge deutscher Regulierung. Das Erneuerbare Energiegesetz ist dafür zuständig, verantwortlich, dass es diese massiven Wandel gibt und diese Beschleunigung. Ja, das haben wir gemacht. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wenn wir etwas tun, dann hat das globale Konsequenzen. Aber China hat halt weitergemacht und wir haben 2011 aus welchen Gründen auch immer entschieden, wir hören jetzt wieder damit auf und kaufen lieber Gas in Russland. Und das war eine unfassbare, weitreichende politische Fehlentscheidung aus meiner Sicht. Ja, deswegen haben wir jetzt halt keine Batteriebranche, wir haben keine eigene nennenswerte Photovoltaikbranche mehr, etc. etc. Aber Ich glaube, es ist noch nicht alles zu spät. Also Deutschland kann erstens bei wirklich hervorragender Elektromobilität, glaube ich, durchaus noch wieder aufschließen. Und diese ganzen großen Markennamen, die haben auch immer noch Gewicht. So, und wenn die USA irgendwann sich wiederfinden und feststellen, das ist doch, gibt doch eine Klimakrise und anfangen Elektroautos zu kaufen. Und es gibt dann tolle Elektroautos von VW, Mercedes, Porsche, was auch immer, Audi, dann werden die auch kaufen. Ja, und eher die als die Chinesen. Also ich glaube, da gibt's schon Potenzial. Und ich glaube, was wir schaffen können, ist, wenn wir vormachen, dass man eine Industrienation, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, wirklich erneuerbar elektrifizieren kann. Und wir sind da relativ weit und auch auf einem gar nicht so schlechten Weg. Ja, wenn wir das mit den Smart Mietern und so weiter jetzt hinkriegen. Wenn wir vormachen, wie das geht, die Systemintegration, die man braucht, um dieses komplett neue Energiesystem zu bauen, dann gibt es da auch wieder Märkte für deutsche Industrie, die Komponenten liefert, die man dafür braucht. Aber dann muss man halt sich jetzt auch wirklich bewusst dafür entscheiden, das zu tun.
Jetzt wissen wir, dass zum Beispiel Hersteller wie BYD auf mega vielen Batteriezellen dort sitzen bleibt. E-Autos verkaufen sich natürlich gut, aber ehrlich gesagt wurde auch viel zu viel hergestellt. Auch ganze PV-Panelparks sozusagen liegen da auf Halde. Wie glaubst du, geht denn diese Story jetzt weiter? Also Stichwort Preise. Was glaubst du denn, wie das so in 10 Jahren aussehen wird? Haben wir dann gar keine Batterieindustrie mehr, gar keine PV-Industrie, kaufen das Zeug irgendwie aus China, wenn die ihre Preise jetzt irgendwie nach oben korrigieren? Könntest du dir sowas vorstellen?
Also, dass sie die Preise nach oben korrigieren, kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Also, wenn ich Produkte auf Halde liegen habe, mache ich sie ja nicht teurer. Diese ganzen Produktionskapazitäten, die sind ja jetzt alle da, ne? Also, sie haben ja riesige Fabriken gebaut, die das Zeug herstellen, die jetzt einfach alle wieder dicht zu machen, lange bevor die Welt irgendwie an einem Punkt angekommen ist, wo man sagen kann, wir haben das Energieproblem jetzt gelöst, kommt mir nicht so richtig plausibel vor. Dass wir es in Deutschland schaffen, nochmal eine Photovoltaikindustrie aufzubauen, die es mit der chinesischen aufnehmen kann, vielleicht, ja. Also wenn es einem deutschen Unternehmen gelingen sollte oder dem Helmholtz-Zentrum in Berlin oder so, nochmal eine Silizium-Perovskit-Zelle herzustellen, die haltbar ist und 10% Punkte mehr Effektivität hat als die bisherigen Modelle oder 15. Und man dann sagt, wir machen jetzt ganz schnell eine Fertigung für die Super-Photovoltaik. Also wenn wir sagen, wir schaffen einen technologischen Sprung und produzieren nochmal was die anderen noch nicht können, dann gäbe es vielleicht eine Chance. Aber die Chinesen sitzen ja jetzt auch nicht rum und drehen Däumchen, sondern wie du das bei den Batterien angesprochen hast, das ganze Kapital, das da am Start ist, wird ja auch wahnsinnig viel in Forschung und Entwicklung gesteckt. Und bei uns hat man ja entschieden, stattdessen lieber Gas zu kaufen.
Dann sprechen wir im letzten Teil dieses Podcasts tatsächlich nochmal über dein Buch Männer, die die Welt verbrennen. Ist 2024 rausgekommen. Du beschreibst in diesem Buch, wie ein weltweites Netzwerk von fossilen Energiekonzernen, Lobbyorganisationen und Ultrareichen tatsächlich zusammenarbeitet. Immer mit dem Ziel, den Klimawandel grundsätzlich kleinzureden, uns alle irgendwie zu blenden und Gegenmaßnahmen dazu verzögern und natürlich weiterhin Profit aus Öl, Gas und Kohle zu ziehen. Christian, wenn du jetzt mal so in die USA schaust, mit der Trumpschen Regierung, die versucht irgendwie alles Mögliche zu machen, um diese Energiewende wieder zurückzudrehen, frage ich mich, hältst du das überhaupt für möglich? Das ist ja volkswirtschaftlich auch irre dumm, das zu tun, falls es denn irgendwie gelänge. Was sagst du, wird das am Ende tatsächlich einen Impact haben? Also werden die tatsächlich noch weiter auf Öl setzen, solange das irgendwie geht? Oder?
Impact haben wird es auf jeden Fall, weil es einfach dazu führen wird, dass sie länger mehr emittieren, als wenn der Bidensche sogenannte Inflation Reduction Act einfach so umgesetzt worden wäre, wie er geplant war. Aber die letzten Zahlen, die ich jetzt im Kopf habe, sind fürs erste Quartal 25. Da wurden auch in den USA, waren 90% dessen, was ans Netz neu angeschlossen wurde, erneuerbar und Batterien. Und ganz vorne dabei ist Texas und Arizona und Florida. Also, und natürlich Kalifornien, aber Trumpland baut erneuerbare Energien ohne Ende. Und wir wissen ja, in den USA boomt vor allem im Moment nicht so sehr wie Rechenzentren. Ne? Also es wird der KI macht ja mittlerweile substanzielle Teile der deutschen und der amerikanischen Volkswirtschaft aus. Und es gibt ernstzunehmende Leute, die sagen, ohne Wachstum bei Rechenzentren gäbe es kein Wirtschaftswachstum mehr in den USA im Moment. Rechenzentren brauchen sehr viel Strom. Und dieser Strom wird im Moment ganz oft, was wirklich bitter ist, hergestellt mit Gasturbinen. Ja, deswegen irgendwie Siemens hat schon gar keine mehr im Angebot, weil so viele Gasturbinen überall nachgefragt werden. Aber natürlich haben die auch alle keine Lust, irgendwie mit teurem Gas ihre Generatoren zu betreiben, um dann ihre Rechenzentren zu betreiben. Deshalb bauen gerade die Staaten, die KI-Industrie bei sich ansiedeln wollen, natürlich auch Erneuerbare, weil das ist eben der billigste Strom. Und ich glaube, das ist für die alle so ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Ich meine, es gibt wahrscheinlich kaum einen reaktionäreren Bundesstaat in den USA als Texas. Und trotzdem gibt es da eine absolut rapide Exponentialfunktion für Erneuerbare und Batterien. Ne? Also da setzt sich dann im Endeffekt auch dort, glaube ich, die ökonomische Vernunft durch. Bei den Autos, muss man sagen, ist es was anderes. Denn Elektromobilität erfordert natürlich Ladeinfrastruktur. Und wenn man da von regierungsseitig entsprechend bremst, dann kann man schon dafür sorgen, dass das auch noch relativ lange unattraktiv bleibt. Ich glaube, das ist im Moment das größere Problem. Und da scheint auch Elon Musk irgendwie nicht viel erreicht zu haben. Was völlig klar ist, global betrachtet, die USA schießen sich gerade ins Aus. Und mittlerweile wird das auch durchaus von der Wirtschaftspresse, ja, ob das jetzt der Economist oder die Financial Times oder wer auch immer, so kommentiert. Die sagen alle, ja, Trump stellt sich selbst ein Bein und China übernimmt jetzt eine globale Führungsrolle, weil die USA von einem Klimawandelleugner regiert werden. Und der ganze Rest der Welt sitzt da bei der UNO und runzelt die Stirn und kichert sich hinein, wenn er sagt, ihr zerstört eure Länder mit den erneuerbaren Energien. Ja, es hat irgendwie ungefähr die Hälfte aller Wind-Offshore-Kapazität der Welt, irgendwie 44%, irgendwas in der Größenordnung, steht in Europa. Und die andere Hälfte, minus ein bisschen was, steht in China. Und in den USA sind es 0,0 irgendwas Prozent. Ja, und jetzt, wenn Sie mal einen Offshore-Windpark anschließen wollen, kommt Trump, der schon fertig ist, kommt Trump und sagt, stopp. Also im Moment macht dieses Land aus reiner Ideologie, lustigerweise, sie werfen ja den anderen immer Ideologie vor, aus reiner Ideologie und Verbohrtheit und natürlich aufgrund der enormen Macht der amerikanischen Ölkonzerne unglaubliche strategische Fehler, die sich auf Jahrzehnte hinaus rächen werden. Das ist völlig klar. Aber sie werden die globale Transformation auf gar keinen Fall aufhalten. Wichtig ist, das muss man sich merken, 75% der Weltbevölkerung lebt in Ländern, die mehr fossile Brennstoffe importieren als exportieren. Wir geben 70 Milliarden, 80 Milliarden im Jahr für fossile Brennstoffe aus, die alle durch den Schornstein gehen. Das sind keine Investitionen, das sind Kosten. Alle, bei denen das so ist, haben ein hohes Interesse dran, diesen Zustand zu ändern. Saudi-Arabien und Russland sind die beiden Länder, die einen Fahrplan zum Ausstieg aus Öl und Gas sabotieren. Das ist Mohammed bin Salman, der Journalisten zersägen lässt und Wladimir Putin, der in Nachbarländern einmarschiert. Das sind die Leute, deren Absatzmärkte man austrocknen möchte. Da fällt die Wahl eigentlich nicht so schwer. Also ich glaube, der Kipppunkt hin zu einer elektrifizierten Welt ist schon erreicht. Die Frage ist nur, wie schnell geht's?
Okay, also da höre ich raus, wir sehen jetzt eigentlich schon ein Sterben der globalen Ölindustrie. Und das ist noch so ein letztes Aufbäumen, so wie ich das verstanden habe, oder?
Also, dass diese Industrie stirbt, steht aus meiner Sicht fest. Die Frage ist, wie lange es dauert. Ja? Also, sie werden alles tun. Sie werden weiterhin mit Desinformation und Elektromobilität bekämpfen. Sie werden versuchen, mit jeder leben Lobbywinkelzug, den man sich vorstellen kann, zu verhindern, dass Gasnetze abgewickelt werden, etc., etc., etc. Wer die aktuellen Talking Points sucht, muss nur mal in einem Erzeugnis des Springer Verlags nachgucken. Ja. Das wird alles weitergehen und das wird dazu führen, dass Dinge langsamer passieren, die schneller passieren könnten. Der Markt hat längst entschieden und im letzten Jahr ist doppelt so viel Geld in Elektrotech investiert worden, weltweit, also erneuerbare Speicher etc., wie in fossile Brennstoffe. Der Markt hat längst entschieden. Das Geld wechselt schon die Richtung. Und das dreht sich auch nicht mehr um.
Ja, besonders erhellend finde ich auch immer deine Gegenüberstellung von den Subventionen für fossile und erneuerbare. Kannst du da nochmal für Klarheit sorgen hier beim Publikum?
Ja, also tatsächlich ist es so, über wie viel Subventionen in erneuerbare Energien weltweit fließen, ist gar nicht so leicht zu beziffern. Was man aber sagen kann, weil dazu gibt es eine Studie, die basiert auf Zahlen der Weltbank. Gewinn wird mit Öl und Gas gemacht von 1970 bis 2020 ungefähr $1 Billion im Jahr. 1 Billion Dollar im Jahr, ungefähr $3 Milliarden am Tag, bisschen weniger. Und im Jahr 2022 wurden laut Internationalem Währungsfonds 1,3 Billionen Dollar explizite Subventionen für fossile Brennstoffe ausgegeben. Das war ein besonderes Jahr. 22, ja, Putin marschiert in der Ukraine ein. Ja, die Gaspreise explodieren und so weiter. Auch in Deutschland gibt es Tankrabatt und Gaspreisbremse und so weiter. Also explizit Steuergelder werden eingesetzt, um Öl und Gas billiger zu machen. Aber auch im Jahr 23 waren es laut Internationaler Energieagentur immer noch 1,1 Billionen. Also eine Branche, die im langjährigen Mittel 1 Billion Dollar Gewinn macht, bekommt in 2 Jahren nacheinander über 1 Billion Dollar Subvention. Ja? Und das sind nur die expliziten Subventionen. Wenn man die Schäden noch mit einpreist, wenn man einen Preis aus einer Studie aus Nature ansetzt von 22, 185 Dollar pro Tonne CO2, dann sind das alleine 7 Billionen im Jahr Schaden durch nur CO2. Wenn man den einzig fairen Preis einsetzt, aus meiner Sicht, nämlich was kostet es im Moment, eine Tonne CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, das sind ungefähr 1000 Dollar die Tonne, dann muss man sagen, sind wir so bei 37, 38 Billionen Dollar Schaden im Jahr. Aber wie gesagt, selbst wenn man die nicht diese hohen Zahlen ansetzt, auch der IWF sagt, der Internationale Währungsfonds sagt, im Jahr 2022 waren es insgesamt explizite und implizite Subventionen zusammen 7 Billionen Dollar. Es hat noch nie in der Geschichte der Menschheit eine Branche gegeben, die so subventioniert wird von uns allen die ganze Zeit weltweit in der Gegenwart und mit unserer aller Zukunft wie die fossilen Brennstoffe. Wenn der Markt nicht so extrem verzerrt wäre, dann würde die Welt schon längst ganz anders aussehen. Ja, also im Jahr wir sind jetzt so bei 2 Billionen Dollar Investitionen für saubere Energie, Speicher, Elektromobilität, Netze und so weiter. Also für alles, was nicht fossil ist. Also 2 Billionen Investitionen in all das, während gleichzeitig die Branche, die den Planeten zerstört, immer noch über 1 Billion Dollar Subventionen bekommt. Ja? Also der Markt ist so grotesk verzerrt und trotzdem blasen die Erneuerbaren die Fossilen gerade aus dem Wasser. Ja? Nur kommen die Fossilen halt von einem sehr hohen Niveau. Und bis wir die abgeschmolzen haben, das ist die große Frage. Wie schnell kriegen wir das hin? Ja? Wie schnell zerstören wir diese zerstörerischen Geschäftsmodelle?
Gib doch unseren Hörern mal eine Empfehlung an die Hand. Wie können wir denn alle die Energiewende beschleunigen und vor allem auch selbst davon profitieren?
Naja, also ich würde sagen, es ist, wenn man so ein bisschen davon ab, was man für eine Lebenssituation hat. Ne? Also wenn man jetzt die Möglichkeit hat, sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu machen, sollte man das tun. Wenn man die Möglichkeit hat, sich ein Balkonkraftwerk zu besorgen, das ist ja in Deutschland unfassbar populär, das finde ich auch ein sehr schönes Zeichen. Ja, Leute sind halt nicht blöd. Dann sollte man das tun. Ich finde es eine gute Idee, sich auch lokal zu organisieren, auch weil das den Leuten im Zweifel gute Laune macht. Also zu sagen, so, wir möchten gerne, dass auf unsere Schule eine Photovoltaikanlage draufkommt. Wir möchten auch, dass die einen Speicher in den Keller bekommt. Ja, wir meinetwegen sammeln Spenden oder was auch immer. Wir setzen uns bei der Schulbehörde dafür ein, dass das passiert. Ich fahre seit dem Jahr 2016 schon einen Elektroroller. Kann ich sehr empfehlen. Ja, ist leise, vibriert nicht, stinkt nicht, tropft nicht, geht nicht kaputt. Ja, ist praktisch wartungsfrei. Ist an der Steckdose zu Hause für sehr, sehr, sehr wenig Geld aufzuladen, kostet irgendwie keine 50 Euro Versicherung im Jahr. Billiger kann man sich nicht fortbewegen, außer mit dem Fahrrad. Das ist natürlich auch noch gesünder. Elektromobilität ist, glaube ich, was, wo man in den nächsten Jahren sehen wird, dass auch da die Preise sich in eine Richtung bewegen. Und mittlerweile auch sieht man ehrlich gesagt, es gibt durchaus einen Gebrauchtwagenmarkt für Elektroautos. Und da kriegt man also einen schnuckeligen Kleinwagen durchaus für 12.000, 15.000 Euro, mit dem man auch 300 Kilometer weit fahren kann. Also ich glaube, da gibt's einige Möglichkeiten, sein eigenes Alltagsleben zu elektrifizieren. Ich finde auch, wenn man in Europa unterwegs ist, sollte man mit dem Zug fahren. Ich fahre demnächst mit dem Nachtzug nach Linz, freue ich mich schon drauf, von Hamburg. Das kann man wunderbar machen. Und ich glaube, man sollte wirklich versuchen, das mit anderen Leuten nach Möglichkeit gemeinsam zu machen, weil so und sich auch gegenseitig zu informieren und sich über Dinge zu unterhalten, die gut laufen, weil im Moment haben viele Leute sehr schlechte Laune und ich glaube, dass die zum Teil eigentlich unbegründet ist. Und wenn man mal beginnt, die Informationen hin und her fließen zu lassen und auch gemeinsam etwas zu tun, dann kommt die Laune auch wieder nach oben.
Ganz genau. Und liebes Publikum, fangen Sie doch einfach dieses Weihnachten damit an, mit dem Informieren. Dazu können Sie dieses Buch bestellen, heißt Männer, die die Welt verbrennen. Christian, vielleicht als allerletzte Frage mit Blick auf dieses Weihnachtsfest. Es gibt ja auch die Leute, die so ein bisschen anfangen, ihr Umfeld so ein bisschen zu nerven und zu viel über erneuerbare Energien, über alles Mögliche zu sprechen. Vielleicht hast du genau für diese Leute nochmal einen Tipp, wann ist denn eigentlich Schluss und was ist der effizienteste Weg, andere Leute zu überzeugen, ohne dass man sie irgendwie nervt?
Also ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist, wenn man über sich selber eine Geschichte zu erzählen kann, zu sagen kann, pass mal auf, meine Stromrechnung sieht übrigens so und so aus. Also einfach zu sagen, bei mir läuft das so und das ist übrigens, lohnt sich übrigens für mich. Und dann auch dieses, also das habe ich vorhin schon mal gesagt, einmal ganz kurz sagen, rat mal bitte, wie viel Prozent der zugebauten Kapazität letztes Jahr erneuerbar war und den Leuten klarzumachen, wie sie sich irren. Das ist, glaube ich, und es einfach dabei zu belassen und zu sagen, ne, dein Weltbild hat sich gerade geändert, ne? Lass uns jetzt mal über was anderes reden, aber behalt das mal im Auge. Da passieren echt interessante Dinge im Moment, die in Deutschland irgendwie komischerweise keiner mitkriegt. Das Buch übrigens, die Ausgabe, die du gerade hochgehalten hast, ist ja die Taschenbuchausgabe, die ist dieses Jahr rausgekommen. Da habe ich 10 extra Seiten reingeschrieben, die ist aktualisiert und da stehen auch, ich sage mal, es hat ein Happy End, weil es macht vielen Leuten schlechte Laune, aber im letzten Kapitel stehen die ganzen positiven Geschichten drin. Das Buch hat genau den Zweck, die Leute mit absolut wasserdichten Quellen in die Lage zu versetzen, die Diskussion mit Diesel-Dieter zu gewinnen. Und zu sagen, ja komm, wir gucken das mal eben schnell nach. Ich zeige dir das mal hier bei der IEA auf der Seite, wie die Entwicklung tatsächlich aussieht bei der Mobilität. Und da siehst du, dass das nicht stimmt, was du erzählst über Elektromobilität. Man kann mit Diesel-Dieter die Diskussion möglicherweise nicht gewinnen, aber der Rest der Familie sagt dann vielleicht, ich hatte immer schon das Gefühl, dass der Mann Quatsch redet und jetzt weiß ich auch, welcher von den beiden recht hat.
Super, vielen, vielen Dank hier für dein Auftreten, Christian. Ja, das war Professor Christian Stöcker von der HAW Hamburg. Liebes Publikum, wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt oder vielleicht irgendwelche Zahlen, die ihr auch gerne mal den anderen mitteilen möchtet, tut das bitte in der Kommentarspalte. Wir lesen da übrigens alle Kommentare mal durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.